Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Hallo, liebe Live-People, willkommen zu einem, ich hoffe, eurer neuen Lieblingsformate. Es ist nämlich definitiv mein neues Lieblingsformat, die Klone oder die Klonkriege. Wir schauen uns an, welche Klone existieren zu bestimmten Spielen, und das ist ein ganz tolles Format, weil es sich für mich wie so ein Familienfest anfühlt. Ich kann einfach jeden Experten, jede Expertin, die ich jemals oder den ich jemals getroffen habe, nochmal einladen, denn alle Personen, mit denen ich geredet habe, die sind auf irgendeinem Gebiet Spezialist oder Spezialistinnen. Und heute machen wir weiter mit einem deutschen Kulturerbe, einer deutschen Videospiellegende, nämlich Gothic. Und wenn man Gothic sagt, dann muss man Detailliebe auch sagen. Und deswegen bist du heute hier, Matze. Willkommen.
Hi, hi. Servus. Freut mich. Bin auch sehr gespannt, was da so rauskommt, weil Gothic-Klone, du sagst ja schon, ich kenne mich ein bisschen aus. So richtig viele gibt's nicht. Ich bin gespannt, ob wir irgendwelche aus irgendeinem Erdloch rausholen heute oder nicht. Aber ich hätte jetzt auch, gut, da bist du der Spezialist, aber bei Silent Hill denke ich auch nicht sofort, oh ja, da gibt's bestimmt 1000 Klone. Ist jetzt nicht Dark Souls, ne, wo ein eigenes Genre entstanden ist. Daher finden wir bestimmt auch irgendein Gold, würde ich nicht sagen, aber irgendein Blech.
Das ist natürlich, ich merke auch, ich habe das verschiedene Leute schon besprochen, tatsächlich Zockstation, mit dem ich bald ein Hitman-Klone-Video mache, der ist gar kein Freund von diesem Format, aber er konnte sehr gerne vorbeikommen, um es live zu kritisieren. Was bedeutet denn eigentlich Klone? Weil das ist an sich, ist es negativ gemeint? Ist es vielleicht doch nicht negativ gemeint? Weil es gibt ja Leute, die suchen auch gerne Spiele, die wie ihr Lieblingsspiel sind. Und wo ist der Unterschied zwischen einem Gothic-Like und einem Gothic-Klon? Wir werden uns viel Trash angucken, vielleicht werden wir uns auch viel Gutes angucken. Deswegen seid so oder so dankbar, dass das jetzt passiert. Oder verteufelt uns, das entscheidet ihr. Ja.
Aber das ist auch eine spannende Frage. Ne? Sind Klone Schande oder sind sie okay? Das finde ich schon die erste interessante Frage, weil ich weiß nicht, aus künstlerischer Sicht würde ich sofort sagen, boah, was für einen Anspruch hast du denn an dich selbst, wenn du dich zu Hause hinsetzt und einfach nur ein Spiel klonst, anstatt eine eigene Vision jetzt umzusetzen. Würde ich jetzt erstmal sagen, würde ich persönlich nie auf die Idee kommen. Aber dann wiederum würde ich auch sagen, so ein Klon ist dann eigentlich okay und vielleicht sogar relevant, wenn was geklont wird, was alt ist zum Beispiel und nie geklont wurde oder irgendwie, wo es nichts Vergleichbares über lange Zeit gab. Und da würde ich schon sagen, sind Gothic-Klone eigentlich sogar gewollt. Weil Gothic ist über die 20 Jahre, dadurch, dass es auch kommerziell kein großer Erfolg war, eigentlich nicht kopiert worden. Und deswegen meine ich auch, interessant zu sehen, was da so gibt.
Deswegen, da finde ich sehr gut, genau den Ansatz finde ich auch sehr gut. Bevor wir uns in die Live-Recherche stürzen und wir uns die ganze Zeit irgendwelche Timecodes aus irgendwelchen Trailern zunennen und dann sage, boah, 10:21, was ist das denn? Möchte ich mit dir erstmal festmachen, was sind für dich so die drei Hauptaspekte eines Spiels, wenn es sich den Namen Gothic Klon oder Gothic Light verdienen möchte? Was muss dieses Spiel haben?
Boah, ich finde, das ist total schwierig, das so genau in eine Schublade gleich mal einzusortieren. Ich glaube, man muss es sehen und es muss erstmal so ein Gefühl vermitteln. Also ich finde, das ist der erste Punkt, ne? Dass man es sieht und man hat das Gefühl, ja, ist ein bisschen düstere Stimmung vielleicht. Also es muss irgendwie düster sein. Ich glaube, so eine heile, schöne Welt würde nicht zu Gothic passen. Was für mich Gothic immer sehr besonders gemacht hat, ist vor allem aus heutiger Sicht die Überschaubarkeit der Welt. Ich merke es jetzt auch gerade, wo ich Morrowind spiele, oh, wie gezerrt und gestreckt dieses Spiel ist. Und Gothic war immer sehr auf das Wesentliche konzentriert. Jeder Ort hat einen Wiedererkennungswert und so weiter und so fort. Das macht Gothic für mich aus. Und ein dritter, sehr unterschätzter Aspekt, der eigentlich nie genannt wird, ne? Also wenn Leute über Gothic reden in Deutschland, dann sagen die immer, die Sprache war so rau, Ruhrpottschaben, die sagen aufs Maul. Oder die Leute sagen, ah, die bewegen sich irgendwie tagsüber, die sind nicht nur an einer Stelle. Auch alles gut, aber die große Stärke von Gothic, eigentlich über die niemand spricht, so, ich sag's jetzt, ja, ich bringe Licht ins Dunkel.
Tu es.
Gothic ist in Kapitel eingeteilt. Und das ist eine super interessante Sache, weil sich nach einem Kapitelwechsel die Welt wieder ein bisschen verändert. Das heißt, du hast eine kleine Welt, eine überschaubare Welt, die du kennenlernst. Du kommst an Orte immer wieder zurück, baust dadurch Bindung zu den Orten auf und durch die Kapitelwechsel ist aber gleichzeitig auch Bewegung in der Welt. Das heißt, sie bleibt nicht immer gleich und dadurch vielleicht auch langweilig, sondern sie ist ja progressiv, sie geht nach vorne. Ereignisse erschüttern Ortschaften, an denen man schon öfter war. Durch die Bindung, die man durch die kleine Welt zu den einzelnen Ortschaften hat, sind die Erschütterungen auch etwas, was einen berühren kann und so weiter. Also so kleine Welt mit Kapitelwechsel ist was, das gibt es sonst nicht. Und es müsste es in einer heute eigentlich mal in einer viel krasser, ausgearbeiteteren Version geben. Das ist super geile Idee, wird nicht gemacht.
Dafür, dass du anfänglich dich so schwer getan hast, hast du das eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Okay, wir gehen in diese Suche rein mit. Wir brauchen etwas Düsteres. Es soll eine kleine, überschaubare Welt sein und sie soll im Wandel sich befinden, sei es jetzt über Kapitel. Und interessanterweise musste ich jetzt auch so ein bisschen an Mafia denken, weil Mafia das ja ein ähnliches Konzept fährt. Es ist keine richtige Open World. Die Open World wird ja nur quasi für bestimmte Bereiche oder für bestimmte Kapitel zur Verfügung gestellt und dann ändert sich wieder was. Also da wird dir sehr viel deiner Freiheit entnommen, damit du ein sehr interessantes, wandelbares Spiel erhältst im Versus einem Ubisoft-Spiel, wo sich ja an sich gar nichts in der Welt tut, ne, wo gar keine Entwicklungen stattfinden. Würdest du mir zustimmen, dass Mafia und Gothic da Gemeinsamkeiten haben?
Ja, würde ich schon sagen. Mafia ist aber natürlich sehr viel mehr auf die Geschichte konzentriert. Gothic 1 vor allem hat auch eine gute Geschichte. Dadurch sind da auch diese ganzen Erschütterungen auch noch mal ein bisschen mehr spürbar und emotionaler. Aber Mafia ist ja schon auch ein bisschen fast eine offene Welt im linearen, umgekehrt, ein lineares Spiel im offene Weltgewand. Und das ist bei Gothic halt schon anders. So, dass das Streifen durch die Welt fällt bei Mafia eigentlich aus, weil sich es nicht lohnt. Ne?
Und bei Gothic
lohnt aber natürlich sich. Ortschaften, ja. Ja, absolut. Ne? Allein, weil du halt Erfahrungspunkte brauchst. Und ich merke jetzt schon, es gibt viele Punkte. Ne? Was bei Gothic halt auch toll ist, ein erlegtes Tier ist weg. Ne? Also eigentlich sind die Monster in der Welt die Sammelobjekte, weil wenn du eins erlegt hast, dann kommt es nicht wieder. Und das ist halt auch ein schönes Gefühl, die Karte so allmählich zu bereinigen. Also es gibt wirklich sehr viele Punkte und ich glaube, es gibt jetzt kein Spiel, das alles, was ich hier sage, trifft. Aber wir werden bestimmt eins finden, wo es zumindest so eine klare Nähe zu Gothic gibt. Eins fällt mir, glaube ich, sogar ein.
Das ist sehr gut. Ich fasse nochmal zusammen. Düster, überschaubar, im Wandel und ein Reh, das ich erlegt habe, soll auch erlegt bleiben. Der letzte Punkt ist natürlich sehr speziell. Wir schauen mal, ob das funktionieren wird. Dann starten wir direkt mit deinem Vote. Was ist für dich ein Gothic-Klon?
Naja, es gibt ja aus deutschem Hause so einen kleinen Überraschungserfolg von letztem Jahr, oder war das sogar noch von diesem Jahr, Trova, Forsaken Kin. Da können wir jetzt gleich mal googeln. Das ist ein 2D-Pixel-Gothic. Ich habe nur die Demo gespielt, leider. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, das ganz zu spielen. Aber das hat so der öffentliche Leumund war sehr positiv. Alle sagen, das ist wie Gothic in 2D. Man muss sich natürlich auf eine sehr viel distanziertere Sicht einlassen. Ich meine, wer keinen Pixel-Look von oben mag, wird da Probleme bekommen. Es ist vielleicht ein bisschen mehr Fantasie nötig, um sich in die Welt reinzudenken. Ich persönlich mag das eigentlich, aber ich habe keinen Vorab-Key bekommen. Da sind wir jetzt wieder in der Verwertungsschiene. Das Spiel wurde schon so hart durchs Dorf getrieben und dann habe ich es jetzt irgendwie auf die Irgendwann-Liste gesetzt. Ist jetzt gerade nicht so oberste Priorität, aber da können wir uns auf jeden Fall mal einen Trailer anschauen. Da wird sich auch ganz offen zu Gothic bekannt. Also ist jetzt auch nicht irgendwie um die Ecke oder so.
Ich lese jetzt gerade auf Steam, während ich den Trailer nämlich schon sehe. Und tatsächlich kenne ich dieses Spiel auch durch dich. Und ich dachte mir ganz immer, diese Perspektive macht natürlich dann sehr viel aus. Das ist das Gleiche, wie ob ein Spiel rundenbasierte Kämpfe hat oder nicht. Auch egal, wie toll es ist, es kann sein, dass es an sowas scheitert, dass man es dann nicht spielen möchte. Hier ist es diese isometrische Perspektive. Das sieht verdammt gut aus. Oktober 24 sehe ich hier gerade auf Steam. Bewertungen liegen bei 1478, also für ein Indie-Spiel relativ bekannt, relativ unbekannt. Kaufpreis liegt aktuell bei 25 Euro, also 24,99. Du hast es.
Genau, und wir sind äußerst positiv.
Äußerst, ne? Positiv, genau.
Und das ist ein Magdeburger Studio, Just2D, und gepublished von Deck 13 aus Frankfurt. Also auch so ein super lokales Produkt, sage ich mal. Und ich glaube, diese großen Wellen, die es geschlagen hat, waren auch lokal. Von diesen 1500 Bewertungen aus Steam würde ich annehmen, ist bestimmt die Hälfte aus Deutschland.
Ich habe hier gerade sehr viele englische Rezensionen. Der eine sagt, eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Es ist schwer, es nicht als 2D-Gothic zu beschreiben. Das hatten wir schon gehört. Dann sagt jemand anders, es ist durchschnittlich, es hat schlechte Texte. Wow, was für ein Spiel. Die größten Schwächen sind, dass die Gegner scheinbar weniger Beschränkungen haben, wie oft sie angreifen oder Zauber wirken können. Aha, okay, hier geht man schon krass ins Detail. Es kann am Anfang sehr, sehr schwer sein. Okay, interessant.
Nee, genau, und das gehört ja bei Gothic auch dazu, ne? Da haben wir schon wieder das Nächste. Gothic lebt davon, dass man sich hocharbeitet. Man hat immer diese Loser-Anfangs-Voraussetzung und dann versucht man irgendwie in dieser Welt einen Fuß reinzusetzen und dann irgendwann diese Welt zu beherrschen. Es ist immer so dieser. Also Gothic lebt davon, dass das Spiel am Anfang schwerer ist als am Ende, ganz klar. Und am Anfang ist es richtig schwer und sobald man die ersten Skills gemacht hat, merkt man auf einmal, es ist gar nicht mehr so schwer und irgendwann wird es leicht und es ist quasi eine umgekehrte Schwierigkeitskurve. Und das finde ich auch eine sehr angenehme Art, so ein Spiel zu erleben, wobei es natürlich nicht in diese Zeit passt, wo am Anfang niemand abgeschreckt werden soll. Das ist halt eher, sage ich mal, für Leute, die hart im Nehmen sind, gut.
Und das ist ja tatsächlich heute etwas, das so ausstirbt. Ne? Das wird ja oft auch Kingdom Come Deliverance 2 vorgeworfen oder allgemein dieser Reihe, dass sie einfach zu schwer ist. Und dadurch erklären sich auch die vielen negativen Rezensionen, also von Leuten, die das eben diesen einen Sprung nicht gepackt haben. Aber für einen gewissen Realismus muss man ja einen gewissen Preis zahlen. Würdest du sagen, dass Gothic deswegen auch heutzutage rausfällt, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist?
Ich würde es umdrehen. Ich würde sagen, Gothic ist gerade wieder zeitgemäß. Mhm, ich glaube auch so, der Erfolg von Kingdom Come zeigt, dass es eben irgendwo diese Nische gibt, die inzwischen mehr ist als eine Nische, die Bock haben auf Anspruch und die keine Lust mehr haben auf, ich laufe dem tausendsten Marker hinterher. Ich glaube, wir sind gerade wieder bereit für Gothic. Ich finde, Kingdom Come zum Beispiel kann man durchaus auch mit Gothic vergleichen. Also es gibt viele Parallelen, es gibt auch viele Dinge, die beiden Spiele unterscheiden. Aber wir leben eben gerade in so einem Zeitgeist, wo die Spiele wieder kleiner werden. Dieses Hauptsache groß ist vorbei. Mhm. Ne? Witcher 4 wird nicht mehr größer sein als Witcher 3. Mhm. Ich glaube, es ist einfach mehr, den Leuten ist mehr nach Substanz. Das ist auch etwas, was man in Spieletests von großen Magazinen immer wieder liest, dass auch die Testerinnen und Tester sagen, wir haben Bock auf Substanz, das ist alles so gestreckt. Und ja, man will mehr Sinn in den Spielen, glaube ich. Man will mehr Eigeninitiative. Dragon's Dogma 2 wurde da zum Beispiel auch die ganze Zeit gelobt, ne, dass man einzelne Missionen hat, wo man eine Wegbeschreibung hat und muss der folgen und nicht irgendeinem Marker. Und das ist ja bei Kingdom Come genauso. Das ist, glaube ich, durchaus die Zukunft auch, weil ich glaube auch, viele der Spielerinnen und Spieler sind jetzt älter, sind vielleicht auch bereit, ein bisschen mehr Anspruch hinzunehmen.
Und, das ist schön gesagt, ja.
Und ich glaube, so gerade dieses Gothic-Konzept, eine kleine Welt, die sich wandelt, ist eigentlich was jetzt gerade wieder total in den Zeitgeist passt. Also ich glaube, die Zeit war nie so reif wie jetzt für so ein Gothic-Remake. Wenn sie es nicht schlecht machen, passt es genau auf den Markt, ja, auch wenn man jetzt wirtschaftlich denkt. Und daher würde ich eher sagen, es ist gerade wieder zeitgemäß und war vielleicht seiner Zeit ein bisschen voraus damals.
Oh, spannende Aussage, weil man ja oft gerade auch Gothic und Elex nachgesagt hat, oder zumindest Piranha Bytes im Allgemeinen nachgesagt, die können auch nur eine Sache, die vor ein paar Jahren in war. Und jetzt ist es halt super langweilig. Mittlerweile, ich weiß nicht mehr, in welchem Stadium dieses Studio überhaupt noch existiert, wenn es denn überhaupt noch existiert. Also die gesamte Belegschaft existiert. Ich glaube, es existiert nur noch der Name. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt noch was von diesem Studio übrig ist.
Nee, Piranha. Ja, jetzt ist
komplett tot, also die definitiv 100% tot, 0% lebendig. Okay, gut. Ich werde jetzt keine Schweigeminute einfügen, auch wenn sie eigentlich berechtigt wäre. Finde ich ja spannend. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt so zwei Parallelentwicklungen. Double A hat momentan wieder sehr viel Potenzial, Indie hat sehr viel Potenzial, Double A die neuen Indies, Fragezeichen. Und gleichzeitig Triple A, von denen ich aber ausgehe, dass sie nie kleinere Spiele machen werden. Da ist eher, glaube ich, der Trend, die werden immer größere Spiele machen, beziehungsweise immer allgemeinere, weil ich nicht glaube aktuell, dass die dem Braten trauen, dass die denken, wenn wir kleinere Spiele machen, dann könnten wir vielleicht die Leute zufriedenstellen. Aber wir wollen ja unbedingt Quantität haben. Ich glaube, AAA wird immer wieder diese Hochburgen bauen, während, glaube ich, wie du schon sagtest, unsere Hoffnung gerade eher bei den Double-A-Lern liegen sollte, weil die einfach den realistischeren, besseren Scope haben. Ach, Ubisoft.
Ja, das ist auch die spannende Frage. Mhm. Auch natürlich ist es ja auch, sind es ja auch Kategorien, die so schwer zu greifen sind. Ist zum Beispiel ein Kingdom Come Double A, ich weiß es nicht. Das ist irgendwo an der Schwelle, irgendwo bewegt sich in dieser Wüste zwischen Double A und Triple A wahrscheinlich. Und Kingdom Come 3 wird ja dann Triple A sein wahrscheinlich, weil die jetzt so viel Geld gemacht haben, dass sie jetzt auch beim nächsten Mal wieder mehr Geld ausgeben können. Das ist ja so eine wachsende Reihe. Und Double A sagt man ja eher momentan, und das ist ja auch so ein Grund für die Beerdigung von Piranha Bytes, ist so ein bisschen in einer ganz schwierigen Phase. Also so diese Double A-Spiele, wenn sie jetzt nicht gerade total herausragend sind, scheitern gerade alle. Da kann ja auch Deck 13 ein Lied von singen mit ihren Atlas Fallen, das die letzte herausgebracht haben. Also diese sehr ambitionierten Double A-Spiele kriegen gerade auch nicht so richtigen Fuß auf den Boden. Aber Triple A irgendwie auch nicht.
Ja, genau.
Also ich habe das Gefühl, wir leben in so einer Leuchtturmzeit. Ja. Es gibt halt, die Leute geben kein Geld mehr aus für Mittelmaß, weil das haben sie im Game Pass. Und es werden sich nur noch die Leuchttürme gekauft. Und ich glaube halt wirklich so, als mittlerer, kleiner Entwickler musst du schon was Gutes raushauen, damit du noch gesehen wirst, auf jeden Fall. Und ja, aber das ist ja eine Chance auch, ne? Da hatten wir das letzte Mal auch schon. Das zwingt einen vielleicht ja auch dazu, mal um die Ecke zu denken, mal was auszuprobieren. Und ich habe echt keine Lust mehr auf den nächsten Klonen. Und also Piranha Bytes, das Problem war halt, die haben sich halt selbst geklont. Die wurden diese alte Band auf der Bühne, die die alten Lieder in peinlicher spielt. Also, es war halt
oh, Matze, bei dir hat man manchmal das Gefühl, du scriptest das alles, aber das entsteht ja alles super spontan. Haut dir da eine Line nach der anderen raus. Also, ich weiß sofort, welche Charakterklasse du in einem Mittelalter-RPG bist, nämlich die Person, die kritisch immer austeilt. Und man denkt immer, oh bitte, die Schläge dürfen jetzt nicht noch wuchtiger werden und Schaden austeilen. Also, wow, ich sehe dich irgendwann auf einer Bühne mit mir zusammen. Großartig, fand ich echt gut, ne? Ganze Spielebranche innerhalb von 5 Sekunden durchleuchtet und es ist eigentlich fast nichts mehr zu sagen. T-Shirt-Spruch, ne?
Ja, war schön bei dir zu sein. Ja,
fand ich auch. Alles gesagt innerhalb von 19 Minuten. Nee, aber Gothic hat sich immer wieder selbst geklont. Schauen wir uns noch weitere Leute an, die das vielleicht besser gemacht haben als Piranha Bytes selbst. Noch eine kurze Info. Drover Forsaken Kin dauert Kin, oh Gott, schwierig. Man will es eigentlich immer mit Kind irgendwie beenden und dann fehlt ein D, aber da fehlt kein D. How Long to Beat sagt 23 Stunden durchschnittlich durchzuspielen. Du hast es noch nicht durchgespielt, ne?
Nee, es gab ganz lange vorher schon so eine größere Demo, so 2 Stunden lang ging die. Die habe ich durchgespielt und habe es dann jetzt aber ins Hauptspiel noch nicht geschafft. Ich habe so eine unendliche Liste, das darf kein Mensch sehen, mit Spielen, die ich noch spielen und besprechen will. Das ist und da ist es halt irgendwo. Ja, aber na, ich hoffe, ich schaff's irgendwann.
Ja, oder du beantragst einfach, du kaufst in einem DLC noch mehr Lebenszeit und dann schaffen wir das schon. Also ja, ich habe auch das Eindruck, es gibt viel zu viele Spiele. Apropos viel zu viele Spiele, laut Game Rant schauen wir uns mal kurz die besten Gothic-Spiele aller Zeiten an, eine Rangliste. Wir hatten jetzt
jetzt bin ich
gespannt. Ja, wir hatten jetzt kürzlich schon Bioshock-Klone gehabt und da fand ich es lustig, wenn man etwas schwer klonen kann, dann fällt irgendwie alles in diese Listen rein. Deswegen habe ich das Gefühl, Game Rant wird das auch gemacht haben.
Aber Bioshock, das ist zumindest recht leicht, ne? Da wird halt alles drin sein, was irgendwie eine gute Story hat, angeblich, und Shooter ist und vielleicht ein bisschen eine absurde Ästhetik, ne? Da kann man sich's gut vorstellen. Oh, das fängt ja total verrückt an.
Okay, ja,
Game Rant. Jetzt bin ich schon total verwirrt.
Ja, deswegen
Trommelwirbel. Mhm. Auf Platz 23 sag's.
Oh Gott, was hat er jetzt? Ich hab's auch schon gesehen. Oh, scheiße. Ghoul und Geister, doch, aber hä?
Wie? Ja, Ghouls and Ghost. Was? Ist einfach ein Plattformer von 1988. Moment. Sind wir hier vielleicht bei Spielen mit Gothic Look? Ja, das sind. Ja, da geht's nicht um Gothic. Da geht's um Gothic. Also um einfach so einen düsteren Vampir und keine Ahnung was.
Ich dachte auch, Alice im Wunderland, Vampire, Gott. Dann gehen wir, danke Matze, dass du diese Tür für uns schnell geschlossen hast. Was ist das denn?
Ja, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es ist jetzt die eine subversive Liste.
Ja, okay.
Weißt du, wo sich jemand wirklich mal was Besonderes denkt? Jetzt gehen wir auf die nächste Liste und jetzt kommt Witcher. Naja, gut, es ist wie es ist.
Schauen wir mal. Also, wir haben unterschiedliche Listen, ExpertInnen, JournalistInnen, SpielerInnen, die im Internet sich selber diese Frage beantwortet haben. Und da fällt natürlich sehr viel rein. Pass mal auf, wir gehen einfach mal in die IGDB-Liste. 20 Games like Gothic. Ja, hast du es? Ja, hast du es? Genau. Genau, was haben wir denn hier? Skyrim.
Ach ja, nee. Also, ja, ich finde, ich verstehe schon, also es gibt einfach nicht so viele ambitionierte Fantasy-Open-World-RPGs. So, ne, es ist komischerweise, ne, man denkt, das wäre so ausgelutscht, Herr der Ringe, und dann hat jeder sowas gemacht. Aber wenn man mal so ein bisschen eintaucht, wird man feststellen, ah, irgendwie gibt's das gar nicht so oft. Und natürlich sind Leute, die auf so eine Optik stehen, vielleicht mit Skyrim auch irgendwie dann, oder werden auch abgeholt von beidem. Aber Gothic ist ja viel bodenständiger, viel kleiner, viel weniger auf mach einfach, was du willst, ausgelegt. Skyrim ist ja so ein Spiel zum Verlieren. Man macht ja die Hauptgeschichte in Skyrim nicht. In Gothic ist das anders. Und ich würde sagen, es gibt bestimmt viele Überschneidungen, aber nicht, weil die Spiele sich so ähnlich sind per se.
Nee, also Mittelalter-Fantasy, es ist düster. Und dann sagen aber auch Bethesda-Gameplay ist halt komplett anders als Briannia-Byte-Gameplay. Es ist mehr so Sandbox. Das hast du. Hat Gothic ein Sandbox-Gameplay oder ist es mehr so ein Realismus? Wo ist da der große Unterschied zwischen beiden?
Ich würde sagen, Gothic hat mehr Survival-Elemente. Bei Gothic geht es auch wirklich darum, irgendwie über die Runden zu kommen lange, Essen zu finden, stärker zu werden, und die Welt macht dich halt untertan die ganze Zeit. Und bei Skyrim hatte ich das Gefühl nie. Bei Skyrim hat man eher das Gefühl, man kommt in die Welt und sagt, hallo, hier bin ich, na, wer will geschlachtet werden? Und das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied vom Spielgefühl, aber ich finde auch von der Farbgebung, von der Stimmung, von der Musik. Skyrim ist episch und Gothic ist so Bodensatz, so. Da kann man jetzt wirklich sagen, so vielleicht Ruhrpott, ne? Also, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, hat es gesagt, okay.
Ja, jetzt habe ich es gesagt. Es ist Kohleschacht.
Ich würde nur hinzufügen, gerade bei Skyrim merkt man so ein bisschen, was die spielerische Freiheit angeht. Ne? Ich denke auch, was ich so bisher über Gothic gelernt und gehört habe, ist, Gothic ist konsequent und Skyrim ist es halt überhaupt nicht, weil du kannst letztendlich jede Fraktion anführen, du kannst der Chosen One mal 30 sein, und das macht vom Storytelling am Ende auch keinen Sinn mehr, weil dieses Spiel dir immer wieder das Gefühl geben wird, du bist die allerwichtigste Person überhaupt mal 20, und das führt dann irgendwie so willkürlich und beliebig. Und es fühlt sich auch nicht mehr an, als hätte ich mir irgendwas verdient, sondern ich habe die Welt halt einfach abgegrast, weil ich halt überall gebraucht werde. Ja.
Nee, genau. Und dazu kommt ja auch, Skyrim ist mit Charaktererstellung, Gothic ist mit festem Charakter, weil es halt so eine Geschichte erzählen will. Skyrims Geschichte, also die Charaktererstellung, ich habe in meinem Test damals gesagt, Skyrims, weil man muss sogar die Frage stellen, ob das überhaupt Sinn macht, die Charaktererstellung, weil dadurch die Geschichte an so vielen Stellen verliert. Weil man ist dann halt irgendjemand von irgendeinem Volk, der Dinge tut, die gar nicht dazu passen, und Leute reagieren auf einen falsch. Also ich glaube, Skyrim könnte sogar besser sein, wenn die auch einen vorgegebenen Charakter hätten. Wäre natürlich nicht umsetzbar wegen der ganzen Fanbase, aber das nimmt dem Spiel auch erzählerisch ziemlich viel, weil es ganz viele Lücken reißt.
Dann hättest du aber natürlich als Gegensatz dazu eben Enderal, wo du nämlich eine vorgefertigte Figur hast, sogar mit Albträumen, eigenen Albträumen.
Und da wären wir jetzt wieder beim Gothic-like. Ich finde, Enderal balanciert auf so einem schönen, kleinen, schmalen Seil zwischen Skyrim und Gothic und fällt nicht runter. Ne, man könnte ja denken, oh, das ist, weiß nicht, ob das gut geht. Aber Enderal macht es auch so, dass man am Anfang super schwach ist und habe ich 10 Stunden auf die Fresse gekriegt, und hat eher so eine Gothic-Progression, würde ich sagen. Mit einer starken Geschichte auch, die also eine bisschen mehr Story-Fokus. Enderal wäre bei den Gothic-Likes, ne, wenn wir jetzt hier schon dabei sind, eins, was ich mit als erstes nennen würde, tatsächlich.
Sogar noch vor, ja, okay, Drova ist ja wirklich, wirklich Gothic, ne? Also es ist ja wirklich eher so eine Gothic- Kopie, der Vetter, die Tochter, der Sohn von Gothic, während Enderal Forgotten Stories dann eher wirklich in diese Richtung Gothic Light geht. Ne? Also könnten miteinander verwandt sein, müssten es aber eigentlich nicht. Finde ich spannend, ne, dass wir diesen komischen Vote mit Skyrim gleich durch einen guten Vote ersetzt haben. Also eigentlich müssten wir hier in die Bearbeitungsfunktion reingehen und diese ganzen Artikel umschreiben, denn da stehen ja auch so.
Enderal einfügen,
aber ganz ehrlich, auch sowas wie Dishonored würde ich da sofort rausschmeißen. Ich glaube, wir brauchen alle Votes nicht zu besprechen, wo wir das Gefühl haben, ja, es ist irgendwie düster, zumal Dishonored ja nicht mal, es ist ja nicht mal wirklich Fantasy. Also es geht ja eher, jetzt würde ich nicht Steampunk sagen, weil es ja eher Oilpunk ist, weil es ja auf Walöl basiert und nicht auf Dampf. Aber da sehe ich ehrlich gesagt den Gothic-Vibe überhaupt nicht.
Nee, bei Dishonored, du kannst einzige vielleicht ein bisschen düster halt, aber es ist halt ein Schleichspiel im viktorianischen England oder so. Also, nee, würde ich auch sagen, das passt nicht wirklich. Ist ein nettes Spiel, ein gutes. aber hat mit Gothic nichts zu tun.
Ja, Last of Us.
Ich würde auch generell sagen, diese Liste ist vielleicht Computer erstellt, oder? Meinst du, das hat der Mensch gemacht? Ja, ich bin mir nicht sicher.
Beschimpfen wir gerade KI-Kunst?
Ich habe keine Ahnung. Ich meine, IGDB, ich kenne die Seite
auch nicht. Ich lese die doch schon seit Kindertagen. Nein, tue ich nicht. Ich habe die Seite vom allerersten Mal gehört. Das habe ich tatsächlich auch, wenn ich mir Metacritic-Sachen angucke, da siehst du manchmal Magazine, die 100er-Wertungen vergeben, wo ich mir denke, du kannst doch gleich deinen Titel durch Ich bin gekauft ersetzen. Kein Mensch kennt dich, aber
ja, ich glaube, die mit den 100er-Wertungen auf Metacritic sind die noch so ein 1-10-Wertungssystem haben. Ich glaube nämlich, so ein 10 von 10 wird auf Metacritic als 100 gewertet. Und das vergibt man eher mal als ein 100 von 100. Ich finde schon so diese 96 für Zelda oder so, finde ich schon absurd. Ja, aber mega, also wahrscheinlich verdienen, ne? Ich habe es nicht gespielt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich stolper auch immer über diese 100er-Bewertung.
Das ist, das macht mich ja richtig aggressiv. Gucken wir ganz kurz eine andere Liste. Raw GIO Games Gothic 1 Suggestions. Auch das klingt nicht besonders gut recherchiert. Aber vielleicht hilft uns es auf der Suche nach guten Gothic-Klonen. 2 hatten wir schon genannt. Das sind die Geräusche für Ladezeiten bei Enliven, falls ihr euch gefragt habt, woher das kommt. Kingdoms of Amalur wird hier genannt. Reckoning. Das ist. Hast du das gespielt? Ich habe eine Aussage dazu, aber ich bin gespannt, ob du eine Meinung dazu hast.
Nee, ich habe mal reingespielt, aber es war mir dann ein bisschen zu generisch. Ich hatte dann so den Blick auf die 70 Spielstunden gehabt und dachte mir, will ich das jetzt 70 Stunden? Und es war dann so, nein, es war nicht schlecht, es war seichte Unterhaltung, aber es hat sich angefühlt wie ein Open-World-Game von 2012.
Ich stelle mir das sehr lustig vor, wenn du in deinem Mittelalter-Fantasy-Reisebüro sitzt und die Person dir dann quasi, Herr Matze, Detailliebe, wie wär's denn mit Kings of Amalur? Erzählen Sie mir was über die Spielzeit, 70 Stunden. Und Matze so, ich will schon aufstehen, oh, das ist generisch und oh, nee. Kings of Amalur hat letztens jemand richtig toll beschrieben, was das eigentlich an welchen Spielertyp das adressiert ist. Das ist wie Skyrim mit einem WoW-Look, aber nicht mit rundenbasierten Kämpfen, sondern mit Echtzeitkämpfen, ähnlich wie in God of War. Und es ist super generisch und es spricht halt wirklich auch mehr diesen Assassin's Creed-Typen an. Hier ist nichts wirklich Top-Qualität, aber es gibt ganz viel vom Durchschnitt für den Fall, falls ihr mal gerade 70 Stunden zu verschenken habt, wenn ihr nicht wisst, wo ihr sonst bleiben sollt. Also damit eigentlich ein Spiel, das sich gut auf dem Steam Deck spielen könnt, wenn ihr gerade mal 70 Stunden in einem Flughafen festsitzt.
Es kann ja mal passieren, wenn ein Streik ist. Ja. Aber das ist halt auch wieder so eine spannende Frage. Ist das dann okay? Ne? Also man kann jetzt sagen, na gut, diese ganzen Assassin's Creeds, diese Far Crys und wie sie alle heißen, diese generischen offenen Welten, sind ja kein Fantasy-Ding. Und vielleicht braucht es da auch 1-2 Vertreter mit so einem Look, damit die Leute, die auf sowas stehen, ja, die einen harten Arbeitstag hatten, abends auch mal ein Schwert in die Hand nehmen können, anstatt ein Dolch oder eine Knarre oder so. Deswegen kann man sagen, es gibt's nicht so oft. Deswegen ist es vielleicht auch okay, aber es holt mich persönlich momentan nicht ab. Es wird sich aber öfter mal gewünscht tatsächlich. Also in meiner Community gibt es Leute, die sagen, oh, spiel das mal, das ist voll gut. Aber ich weiß nicht, ich bin da auch sofort Markern hinterhergerannt, habe unglaublich viel Zeug eingesammelt, hatte 37 Paar Schuhe und irgendwie hat sich's aber alles nicht wertvoll angefühlt und Nee.
Das ist halt für mich das Waschmittel-Argument. Das war damals, als ich gefragt habe, warum spielt ihr Spiele mit Open World? Und da meinte jemand, ja, aber für 70 Euro 70 Stunden zu bekommen, ist halt geiler, als für 70 Euro nur 20 Stunden zu bekommen. Wo ich mir denke, da habe ich aber mit meiner Qualität, irgendwie ist mir wichtiger als die Quantität. Weil wenn ich mich 70 Stunden langweile, spielt es ja keine Rolle, ob es jetzt 70 oder 100 Stunden sind. Das ist ja trotzdem verschwendete Zeit. Nichts dagegen, es gibt diesen Spielertyp, der das mag, der das so meditativ spielt. Und ich finde das auch super wichtig, wenn man bei Assassin's Creed das Wort meditativ mit reinbringt, denn das ist, glaube ich, genau das Ding, womit man diese Sammelquests auch machen möchte, dass das entspannend ist in dem Sinne. Und das ist, verstehe ich voll und ganz, weil das für mich dann eher so ein cozy Abfarm-Spiel ist, als dass ich wirklich da eine Story erleben will. Ist vollkommen in Ordnung, nur das darf man nicht miteinander vermengen. Und ich glaube, da hat Assassin's Creed auch das Problem, die Zielgruppe ist mittlerweile viel zu groß geworden, weil Assassin's Creed mal mit einer krassen Story und wenig Open World angefangen hat und dann immer weiter gewachsen ist. Dieses riesen Leviathan-Ding, das irgendwie allen gefallen will und damit irgendwie niemandem mehr. Ja. Ubisoft genügend gebasht. Ich habe hier einen interessanten Vote in dieser sehr merkwürdigen Liste, Fallout 3. Denn ich würde sagen, nein, es ist nicht Mittelalter, es ist aber definitiv düster, es ist isoliert. Man fängt richtig mit viel, sehr, sehr wenig an. Man kriegt am Anfang voll auf die Fresse. Und bis man mal da Land sieht in diesem Spiel, dauert es echt. Wie siehst du den Vergleich Fallout 3 zu Gothic?
Ja, ich gehe mit dir. Würde aber noch einen draufsetzen und sagen, Fallout New Vegas ist für mich das Gothic-like in der Serie.
Also okay.
Hat die meisten Ähnlichkeiten, weil in Gothic spielen ja auch drei Fraktionen eine große Rolle, dem man sich dann, oder einer von der schließt man sich an, dementsprechend entwickelt sich die Geschichte und so weiter. Und das ist in Fallout New Vegas gleich. Aber auch Fallout 3 hat definitiv so eine Progressionskurve wie Gothic. Man kriegt anfangs aufs Maul. Die Welt hat auch dieses sehr bedrückende, man hat teilweise die gleichen Monster. Also Gothic hat sich bisweilen auch an Fallout 1 und 2 orientiert, was das Monsterdesign angeht. Zumindest gibt es diese Mole Rat, ja. Oder wie die Leute sagen, die Mole Rat. Ja, da sieht man sie jetzt. Ich habe gerade den Trailer hier angesehen von Fallout 3, kam sofort die Mole Rat. Ja, die gibt es dort auch. Und ich weiß schon, was du meinst. Es ist auch ein bisschen überraschend auf Selbstständigkeit beruht. Man kriegt in Fallout 3 auch eher Richtungsangaben und dann geht man halt mal raus und guckt, wen man trifft, sammelt Informationen ein und es ist noch ein bisschen sandboxiger, Fallout auf jeden Fall. Da ist schon auch ein bisschen mehr der Weg das Ziel und man neigt mehr dazu, sich zu verlieren. Das ist auch durchaus was ich auch schätzen kann, aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist von den Sachen, die bisher kamen, das Nächste, würde ich sagen. Und das, obwohl es Postapokalypse
ist, ne?
Da sieht man mal. Mhm.
Ja. Also für Spielgefühle müssen nicht alle Teile übereinstimmen. Wir hatten bisher noch keinen Kandidaten gehabt, wo das Reh auch tot bleibt, das wir geerntet haben oder gejagt haben. Diese Spezialität hat noch niemand erfüllt. Auch diese Liste lässt mich ein bisschen im Stich, weil hier Dinge drinstehen wie Tomb Raider und damit, glaube ich, verschwenden wir hier nicht weiter unsere Zeit. Ich würde gerne mal mit dir diesen Track.
Aber darf ich da noch mal kurz rein?
Ja, bitte, wenn du noch nachtreten möchtest, gerne. Sorry, dafür haben wir immer Zeit.
Nee. Genau, also es ist auf jeden Fall aber eher andersrum, dass Gothic von Fallout 1 und 2 auch so ein bisschen geprägt wurden. Es gibt da so die Geschichte, dass man, die haben das genannt, objektbasiertes Story-Design bei beiden Spielen hat. Also bei Fallout 1 zum Beispiel heißt es am Anfang, suche den Wasserfilter und dann gehst du raus in die Welt und die ganze Welt steht dir offen, du redest mit Leuten und hast irgendwo so dieses übergreifende Ziel, diesen Wasserfilter zu finden. Und in Gothic ist es halt ähnlich. Du wirst in so eine Welt reingeworfen, hast einen Brief, bring den Brief zu XY und dann gehst du in die Welt. Es gibt am Anfang nicht diese klaren Aufträge, sondern der Auftrag ist es eigentlich, sich die Aufträge irgendwo zu holen. Und da sind die Spiele sehr ähnlich designt, dass also wirklich der Weg das Ziel ist, dass man über die Welt nichts weiß und jetzt sich nach und nach so ein Puzzle zusammensetzt, indem man Dialoge führt, Gegenden abgrast und so weiter und so fort. Und da ist, wie gesagt, auch Fallout erwiesenermaßen auch ein Vorbild gewesen.
Finde ich total spannend, ne? Dass gewisse Verwandtschaften gar nicht mal sich so leid. Nee, die sind einfach offensichtlich, ne? Dasselbe hatte ich irgendwie jetzt bei Bioshock gehabt, wo mein Gast, der dort war, gesagt hat, was ist denn, wenn wir mal Half-Life mit Bioshock vergleichen? Und irgendwie, ja, doch, es gibt Parallelen, definitiv. Und es ist irgendwie so, man muss länger hinsehen, um sie zu sehen, aber irgendwie vom Vibe her, spannend.
Ja, bestimmt. Und ich meine, da ist es halt so eher, dass das Half-Life gezeigt hat, dass man auch gute Story in so einen schnellen Shooter
Richtig.
Oder ein bisschen reinbringen kann. Und Bioshock hat das dann vielleicht perfektioniert, sage ich jetzt als jemand, der Half-Life nicht kennt, aber Bioshock sehr liebt. Und klar, das ist dann vielleicht irgendwie so zumindest nicht Bruder, aber Cousin halt. Und das merkt man dann auch.
dieses Format heißt eigentlich Klone, aber eigentlich wollen wir Familienstammbäume zeigen, welches Spiel stammt von welchem Spiel ab, wer ist von wem der Onkel, wer hat wen besonders lieb gehabt.
Ja, weil Klone werden wir nicht finden, ja, wie gesagt.
Vielleicht werden wir sie doch. Ich habe gleich noch einen interessanten Vote für dich, würde dich aber bitten, lass uns noch mal kurz in diesen Trailer reingucken. 10 best games like Gothic released in upcoming RPGs to play. Das Video ist vor 3 Monaten erschienen und hat 2000 Aufrufe. Dann bescheren wir dir noch einen 2064. Aufruf und würde gerne
Wo finde ich das?
Du findest das in dem Dokument Gothic-Klone. dass ich dir hab zukommen lassen, anonymer Kürbis.
Ja, ja, ja.
Ich finde es immer so lustig.
Von Magic Game World mit, aha, okay, ja. Von einem Kanal, der klein ist und noch nie gesehen.
Siehst du mal, dann ist jetzt deine Sternstunde. Wir gucken mal rein, was die Person denn für uns bereithält. Zeigt uns 10
Oh mein Gott, jetzt sind wir in der Welt der Gothic Likes. Oh mein Gott. Also jetzt, ich sag mal kurz, was man hier sieht. Man sieht ja Farathan, Tales of Anturia, das habe ich auch schon gespielt, das ist kompletter Murks, also so richtig arger Murks. Aber das sind die Leute, die Gothic wirklich klonen wollen. Das ist so der Herbert in seiner Garage, der die Unreal Engine entdeckt hat. Das sind die Leute, die das sind die Leute, die Gothic klonen. Das sind immer so Ein-Personen-Projekte. Und man denkt immer, ja, schön, dass du es klonen willst, aber du kannst es nicht alleine. Aber das ist das Problem, dass Gothic kommerziell nicht erfolgreich war. Die Größeren probieren es nicht, weil es sich finanziell nicht lohnt. Die Publisher sagen, nee, hat sich ja nicht verkauft. Und dann kommen halt diese kleinen Leute und machen irgendeinen Murks, aber meins gut. Und das ist so ein super Vertreter. Von denen gibt's einige, kann ich dir sagen. Heieiei.
Gott, das ist aber jetzt sehr emotional geworden. Sehr schön. Herbert hat die Unreal Engine entdeckt. The Game. Sehr, sehr cool. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlich? Also, wie viele dieser Gothic-Beleidigungen hast du schon auf deinem Kanal reviewed und gespielt?
Farathan habe ich schon gespielt. Mhm. Aber wir sehen jetzt hier Platz 2. Mhm. Das ist ein Spiel, das heißt Of Ash and Steel. Mhm. Das ist jetzt ein Spiel, das so ein bisschen Potenzial hat. Also das ist so ein Gothic-like, das gerade in Entwicklung ist. Man erkennt Potenzial, wenn man auf Steam sucht, auch gerne daran, dass ein Publisher dahinter ist. Ne? Wenn jetzt halt der Entwickler Herbert ist und der Publisher Herbert, dann ist es meistens ein schlechtes Spiel. Aber bei Of Ash and Steel hat man, naja, da hat man zumindest Tiny Build dahinter, so ein Indie-Publisher. Und man weiß, dass das Spiel von einem Team ist, von 10 Personen aufwärts, 10, 15 Personen. Es hat schon ein paar Trailer gezeigt. Es gab jetzt einen offenen Playtest, der bei den Leuten, die es gespielt haben, so wie ich gelesen habe, auch gut ankam. Und das ist so ein Spiel, das sagt, das ist auch ganz interessant, weil man da vielleicht auch dieses Publisher-Geschwätz ein bisschen mal aufdröseln kann. Das ist ein Spiel, das kam in Entwicklung als erstmal als selbstständiges Spiel, hatte noch keinen Publisher und war ein klares Gothic-like. Wir wollen sein wie Gothic. Dann hat das Spiel einen Publisher bekommen. Seitdem will es mehr sein wie Witcher. Ne, aber ich glaube, das ist halt eher auch so ein bisschen das Publisher-Ding, dass sich eben Witcher besser verkauft als Gothic. Aber Kingdom Come, würde ich sagen, ist da auch noch irgendwie mit drin. Und es wird so eine kleinere Welt sein, eine dynamische Welt. Also da werden die Knöpfe auf jeden Fall gedrückt, die ich schon erwähnt habe. Das ist so ein Spiel, das vielleicht Ende des Jahres kommt, ist noch kein festes Datum draußen. Und da kann man, glaube ich, als Gothic-Fan wirklich, wirklich neugierig drauf sein. Das ist so ein Lichtblick innerhalb dieser ganzen One-Man-Shows.
Ich sehe gerade auf Steam, tatsächlich kann man am Spieltest von Ash of Steel, Ash and Steel, oh, was für ein Name, kann man dran teilnehmen, man kann hier den Zugriff anfordern. Hast du an dem schon teilgenommen, an dem Spieltest?
Nee, ich habe eine Mail bekommen tatsächlich von denen. Ich habe aber noch nicht teilgenommen. Ich überlege gerade, ob ich das für Freitag noch mache. Ich brauche noch ein Video für Freitag, was ich vor Morrowind reinschiebe und vielleicht spiele ich nachher noch eine Runde auf Ash and Steel.
Gern geschehen, lieber Matze. Ja, sehr spannend.
Gut, dass du es erwähnst.
Siehste, dafür ist dieses Format eigentlich da. Ich bin dafür, dass wir irgendwie, ich finde den Entwickler oder Publisher Herbert Herbert Unreal Engine oder so. Wir müssen da irgendwas Cooles finden, einfach irgend so ein Running Gag, dass irgendein Spiel, was es trashig ist, von Herbert Productions stammt. Oh Gott, sind wir heute fies. Sehr cool. Spellmasters The Saga ist hier Platz 3. Du, mein lieber Gothic-Experte, was sagst du dazu?
Ja, das ist genau, also es ist genauso wie Farathan. Also das ist ein typischer Fall, man guckt sich's an. Ne? Du kannst ja auch mal sagen, was du denkst, wenn du da die Kamerafahrt siehst. Nur sieht ein bisschen so Gothic 3-mäßig. Man hat verwitterte Türme innerhalb von einer weitläufigen Landschaft. Irgendwelche Rehe gucken auf Wasserfälle. Das sieht erstmal ganz nett aus eigentlich. Ne? Der Hauptcharakter hat irgendeinen Zauberstab auf dem Rücken und wandelt über Brücken und bekämpft Ratten und Skelette. Da merkt man schon, oh, Wölfe, Ratten, Skelette, das sind die drei Gegner, die man sieht. Alarmzeichen, das sind halt so die Sachen, die in der Unreal Engine rumfliegen und die irgendwie in eine Fantasy-Welt passen. Aber Spellmaster the Saga ist auch so ein typischer Fall. Solo-Entwickler ist ein bisschen lustig, weil halt auch die Person, glaube ich, die das macht, die die Dialoge eingesprochen hat, alles so mit so russischem Akzent und so. Und es ist ein Spiel, das nah am Scam ist. Also Sachen, die anfangs in der Steam-Beschreibung standen, sind nicht im Spiel. Das Spiel war lange Early Access, ist jetzt aus dem Early Access draußen seit einem Jahr, obwohl es nach ein paar Stunden einfach aufhört. Das Ganze hat noch einen Publisher hinten dran, der das Spiel mitspielt. Das ist eigentlich ein Spiel, wo man wirklich mal reingehen müsste und mal den Publisher anschwärzen. Und also es ist so eine richtige Sauerei.
Alle Rezensionen bei Steam sehe ich gerade. 408 ausgeglichen. Bin ich mal gespannt. Schauen wir mal ganz kurz rein, was diese lieben Menschen denn von sich geben. Hier sehe ich sehr viele rote Daumen. Nicht kaufen. Hab mir das Spiel aus Neugier gekauft. Das würde ich aber bei dem jetzigen Stand des Spiels niemandem empfehlen. Das Spiel ist schlichtweg unfertig, sagt diese Person hier. Eine andere sagt, ich bin sehr verärgert, weil die Entwickler auf Discord behauptet haben, das Spiel sei bereits veröffentlicht. Unfertiges Spiel. Ich erfülle die empfohlenen Spezifikationen. Bla, 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 bla. Hat noch irgendjemand eine Matzelein? Ah ja, hier. Ich habe 8 Minuten durchgehalten, Fragezeichen.
Schön. Ja, immerhin. Dann hat man nicht gemerkt, dass es unfertig ist.
Schön, schön.
Ja, aber das ist halt auch fies, ne? Und da kann man natürlich auch mal darüber sprechen, wie kuratiert Steam eigentlich seine Spiele. Also, das kann doch eigentlich auch nicht sein, dass da einfach jeder Hans Wurst aus dem Early Access gehen kann, einen vollen Release rausbringen kann, der in der Mitte der Geschichte einfach aufhört und das ist jahrelang da drauf, obwohl Leute das bemängeln. Das ist also nicht nur vom Publisher scheiße, ist auch ein bisschen schade, finde ich, wie wenig Steam einen Blick auf sowas hat und auch so Leuten es ziemlich leicht macht, Geld aus der Tasche von irgendwelchen Ahnungslosen zu ziehen. Ist echt kacke.
Ah, das ist vor allem für 20 Euro kannst du dich hier über den Tisch ziehen lassen. Mmm, lecker, lecker, lecker. Ich guck mal gerade, How Long to Beat, ob irgendjemand bereit war, das durchzuspielen. Und nein, es war niemand bereit, es durchzuspielen oder auch bei How Long to Beat zu bewerten. Kein Mensch weiß, wie lange es geht. Alle Leute sagen nur viel zu lang.
Ja, nee, genau. Und das ist halt auch total interessant ist, hier in Deutschland, wo ja auch viele Leute so ein bisschen danach gieren, dass da wieder was kommt, was wie Gothic ist. Da werden diese Spiele, kannst du wahrscheinlich zu jedem Spiel, das wir jetzt hier ansprechen, GameStar-Artikel finden. Wenn du sagst, du machst was wie Gothic, dann springen alle auf diesen Zug in Deutschland auf. Es gibt Riesenartikel auf GameStar Plus, auch natürlich, weil Gothic-Fans gerne einkaufen. Und dann wird es quasi gehypt. Und dann kommt's raus und alle so, oh, doch nicht das nächste neue Gothic. Das ist immer eine sehr, sehr spannende Beobachtung. Gibt's gerade das nächste übrigens? Habe ich vorgestern auf GameStar gesehen. Irgend so ein deutsches Gothic-like ist gerade wieder in der Entwicklung, weiß aber gerade nicht mehr, wie es heißt. Artenfell oder so?
Ich finde es irgendwie lustig, aber dass du es so beschreibst, als sei es irgendwie, alle Welt wartet auf den Gothic-Jesus, dass er wiederkehrt und er kehrt doch nicht wieder. Als wäre jeder Trailer irgendwie eine Prophezeiung, die sich dann im Nachhinein als Pustekuchen herausstellt. Nee,
genau, das sind alles Scharlatane halt. Ne? Gibt da so ein paar, die kommen vom Berg, ja, genau, und sagen, ich bin es.
Ein Rasputin nach dem nächsten, oh Gott. Wird das hier sehr religiös gerade? Risen taucht in dieser Liste auch auf.
Klar, ja, klar. Also Risen ist im Grunde, also man, für die Leute, die es nicht wissen, Piranha Bytes haben Gothic 1 bis 3 gemacht und Gothic 3 war ein ziemliches Bugfest. Und da haben sie auch so ein bisschen versucht, von dieser Ursprungsidee dieser kompakten Welt runterzukommen. Sind sie mehr so ein bisschen in die Elder Scrolls Richtung gegangen, haben eine sehr große Welt gemacht. Die war ziemlich groß und leer und wie gesagt auch verbuggt, hat schlechte Bewertungen gekriegt und dann haben Piranha Bytes die Lizenz an Gothic danach verloren. Das war jetzt eher ein Beef mit dem Publisher und haben danach dann mit Risen weitergemacht und haben mit Risen 1 vor allem dann versucht, zurück an die Wurzel zu gehen und haben im Grunde die ganze Gothic-Formel komplett kopiert. Also Risen ist Gothic 1, 2 in einer anderen Engine. So. Und das war auch das bewusste Ziel, um damals erstmal wieder auf die Beine zu kommen, die ganze Kritik irgendwie zu verarbeiten. Und das ist ein sehr gelungenes Gothic-Spiel. Also gerade Leute, die jetzt vielleicht mit so 2001er-Spielen nicht so viel anfangen können, denen das zu hakelig und zu alt ist und die wollen aber mal wissen, wie sich so ein Gothic anfühlt, den würde ich echt empfehlen, mit Risen reinzugehen, weil das ist auch heute noch ansehnlich, es hat ein okayes Kampfsystem, das kann man spielen, das vermittelt auf jeden Fall dieses Feeling, diese Progression, diese Art der Fraktion und so weiter, wie es Gothic auch gemacht hat und ist bis heute bei Piranha Bytes Fans sehr beliebt.
Danke auf jeden Fall für die Empfehlung, weil tatsächlich, das ist ja auch für im Digital, für PlayStation 4 tatsächlich ja auch gibt. Gothic ja noch nicht, da werden sie ja die Classic-Trilogie halt rausbringen, noch vor dem Remake, Fragezeichen.
Ja, Anfang nächsten Jahres,
ja. Ja, ich weiß, dass das Gothic Remake auch in diesem Video vorkommt, aber wir wollen noch nicht vorweggreifen, weil ich dazu auch sehr gespannt bin, wie deine Meinung dazu ist. Verrate mir tatsächlich, weil das ist so wie der kleinste Trailer innerhalb dieses Videos, das sind vielleicht nur 30 Sekunden oder so. Stormride. Was ist das denn?
Stormride. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Das muss ich jetzt auch auf Steam. Also der Name sagt mir was, weil ich bin sehr viel auf Steam unterwegs. Ich liebe es. Ah, es ist in deinem Land nicht verfügbar. Okay, das erklärt vielleicht, warum ich es nicht kenne. Ja, das ist wieder das gleiche Prinzip. Ne? Man sieht Leute, die gegen Ritter und Skelette kämpfen.
Drachen sind auch dabei. Die Dreifaltigkeit der Wölfe und Skelette hat er nicht.
Magie, ja. Boah, aber ich finde, es ist total nichtssagend. Das sieht aus wie jedes Fantasy-Spiel und das sind, wie du sagst, nicht mal 30 Sekunden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch leider kein VPN oder so. Ich kann es mir jetzt auch auf Steam nicht angucken.
Ich fand ja manche Lichtgebungen fand ich ja ganz cool, weil man da irgendwie im Nebel gekämpft worden ist oder so. Also atmosphärisch gab es noch so ein paar interessante Punkte, ist die Frage, ob ich es deswegen spielen würde. Aber da fand ich schon so ein bisschen, was normalerweise ich bei den Trailern erwarte, da dachte ich mir so, ja, so ein bisschen Zucker ist auf jeden Fall in diesem Trailer drin, aber wie du schon sagtest, auch irgendwie super generisch, wo ich denke, was ist denn dein Alleinstellungsmerkmal, warum du der nächste Gothic-Jesus bist? Und das konnte mir das Ding in 30 Sekunden auch nicht beantworten.
Ist auf jeden Fall mit Magie, ja. Ist ja auch vielen Leuten wichtig, mir persönlich gar nicht. Ich werde eh nie Magier. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, du bist bestimmt der Magier-Typ.
Nee, oder? Ich bin eher der Assassine. Hat er mich für einen Magier gehalten? So nach allem, was wir schon durchgemacht haben, hältst du mich jetzt für einen Magier? Schlimm.
Ja, ich dachte, du bist halt so, ne, ich finde, die Magier sind für mich so die Intellektuellen.
Oh, nett.
Ne, das war ein Lob.
Okay, ja. Okay.
Und die Assassinen sind ja die Hinterhältigen.
Aber ich kann ja intelligent und hinterhältig sein.
Natürlich,
ja. Ich kann ja beides killen, lieber Matze.
Und ich werde auch nie Magier, ich weiß auch nicht, irgendwie schaffe ich es nie. Es ist bestimmt in vielen Spielen tatsächlich am abwechslungsreichsten und so weiter, aber ich bin da über 20 Jahre geprägt worden und ich komme von dieser Prägung nicht runter, ich will irgendwas verkloppen.
Also du bist definitiv Krieger?
Ja, oder auch Schütze, manchmal, aber meistens Krieger tatsächlich, ja. Aber gerne auch so ein Krieger, der so ein bisschen gelenkig ist und auch mal einen Berg hochhüpfen kann und ein Kurzschwert hat und jetzt nicht unbedingt eine Barbarenaxt.
Ich habe festgestellt, ich kann keinen Heiler spielen. Ich habe noch nie einen Heiler gespielt und jedes Mal, wenn ich bei League of Legends einen Heiler spielen musste, habe ich komplett versagt, weil es einfach nicht in meinem Naturell liegt, irgendwie zu supporten, weil ich immer vorne sein will. Und deswegen hat man mich zum Toplaner erklärt, weil ich eher die Persönlichkeit eines Toplaners habe. Ich weiß nicht, welche League of Legends Persönlichkeit du hast, je nachdem, ob du es überhaupt gespielt hast.
Nie. Ich bin ja so Online-Spielen komplett raus. Ich weiß auch nicht, was Top-Layer.
Top-Laner. Top-Laner sind die, wenn ich jetzt einen Game of Thrones-Vergleich bringe, weiß ich nicht, ob du ihn verstehst. Es gibt hier in Game of Thrones diese eiserne, kalte Mauer im Norden, wo irgendwie die Zombies abgewehrt werden. Und deswegen sage ich auch mal, Top-Laner sind die Einsamen, die auf einer, auf der oberen Linie, es gibt drei Linien in League of Legends und die ist sehr weit weg, die obere. Da sind die halt die alleinigen Kämpfer, ne, die quasi den Norden verteidigen. Und so habe ich mich in League of Legends auch immer gefühlt. Fühlt ähnlich wie in Game of Thrones.
Das heißt, das sind Fernkämpfer?
Nein, ist es kein Fernkämpfer, aber er ist so weg, wie es nur geht von der Front und er muss halt irgendwie die oberste Linie halten, weil da einfach niemand ist.
Ah, genau. Okay, verstehe.
Genau.
Da, wo an der Stelle der Grenze, wo man nicht davon ausgeht, dass jemand einbrechen könnte, wird er abgestellt, falls doch.
Oder sie ist einem irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist eine interessante Frage, wie wird eigentlich die Top-Lane innerhalb der League of Legends-Gesellschaft gesehen? Aber ich fühlte mich dort oben immer sehr einsam. Also sie ist nicht unwichtig, aber irgendwie will selten jemand an der Top-Lane sein, weil es auch echt ein hartes Los ist. Alle, die den Game of Thrones-Vergleich verstanden haben, werden mir wahrscheinlich zustimmen. Das wäre ein interessantes Personality-Quiz. League of Legends, Matze, welcher Lane bist du eigentlich? Statt Horoskopen machen wir jetzt alles mit League of Legends Lanes. Ja, spannend.
Aber es gibt ja wirklich so Spiele, ne, die so reine Persönlichkeitstests sind. Aber auch so bei so Streamern eine Zeit lang irgendwie angesagt, dass da einfach Fragen gestellt werden. Wahrscheinlich, ich glaube sogar in der RPG-Maker-Engine und so. Gab es da so kleine Spiele und das war echt mal eine Weile hip.
Die Leute, die das wissen, Matze und ich führen ja einen fantastischen privaten YouTube-lästerlichen Podcast hinter der Paywall, wo wir über unsere Biografien sprechen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann dir alles anvertrauen und deswegen tue ich das jetzt auch, wenn ich ignoriere, dass andere Leute gerade zuhören. Ich habe mal den dämlichsten Personality-Quiz-Artikel gemacht. Und ich beichte euch das jetzt, bei Spieletipps war das. Verratet mir eure Lieblingsspiele und ich sage euch, welcher Schokoriegel ihr seid.
Wow! Das ist ja richtig dumm.
Oh, das ist so dumm. Und dann konnten die Leute sagen, ich bin ein Snickers, ich bin ein Twix. Und ja, was man nicht tut, um Klicks zu farmen. Wirklich, wow. Sommerloch.
Okay,
Sommerloch
okay, wie wurde man ein Snickers?
Das müsste man wirklich, es gibt, diese Seite ist ja abgeschaltet, die wurde ja mittlerweile von Giga gefressen. Das müsste man über Archives, Internet Archives noch rausfinden, welches System dahinter lag. Und ich glaube, ich habe Twix waren so die Ambivalenten, weil es ja zwei Schokoriegel in einer Packung sind. Und Mars ist der Tank und Milky Way ist so ein bisschen der Besondere. Ich glaube, Milky Way war irgendwie Ich suche es euch raus für die Leute, die es interessiert. Mir ist das gerade schon zu peinlich.
Milky Way ist ja komplett überschätzt, oder? Das ist so der Riegel, den schmeckt allen Kindern, weil es einfach nur nach Zucker schmeckt. Und wenn man erwachsen ist, merkt man erstmal, boah, was habe ich da die ganze Zeit gegessen? 10 Jahre lang, als ich ein Kind war, das ist ja ekelhaft.
Ich stimme dir zu, weil mittlerweile, ich konnte als Kind Laien nie essen, aber heutzutage habe ich den Geschmack an Laien, vor allem an White Laien gefunden. Ich mag immer diese weiße Schokolade-Crossover von bestimmten Riegeln.
Ja, das, hier, Kit Kat Chunky
mit weißer Schokolade. Kit Kat Chunky
auch
White.
Richtig gut. Auch richtig gut.
Seht ihr, Matze ist ein Krieger, ich bin der Assassine, wo Matze mich eigentlich als Magier gesehen hat, aber eigentlich Schokoriegeltechnisch sind wir beide auf einer Ebene. Siehst du, damit haben wir alles wieder gerettet. Matze, erzähl mir was über The Witch's Redemption.
What?
Witch's Redemption ist auch mit in diesem.
Ich noch nie gehört.
Auch mit in diesem Dings. Ist ein bisschen länger, vielleicht hat er ein bisschen mehr zu sagen.
Ich bin gespannt. Sieht erstmal, man hat ja oft bei diesen Herbert-Spielen auch das Problem, wir lassen es jetzt einfach dabei, dass in den Gesichtern sieht man es halt. Ne? Das ist halt so das Standard-Unreal-Ding, was man halt so in der Engine hat. Und die Gesichter sahen jetzt hier auf den ersten Blick ein bisschen besser aus als gewohnt. Man sieht hier auch im Trailer, ja, ist halt die Frage, könnte auch KI sein, ne? Man weiß es nicht. Man sieht hier aber schon sowas, was ein bisschen ambitionierter aussieht. Also der Trailer, muss ich sagen, hat mich eher angesprochen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich finde, also alles, was so ich zeig dir nur Trailer-Material, kein Gameplay, finde ich immer so ein bisschen da versteckt sich jemand. Es gibt, schaut euch mal bestimmte Trailer auf PlayStation an und wenn ihr das Gefühl habt von 2 Minuten, sie haben 1:50 nichts gezeigt und in den letzten 10 Sekunden nochmal, hier ist ganz schnell Gameplay, bitte ignoriert das so ein bisschen, ist das halt eine totale Luftburg. Das ist jetzt das Gegenteil von dem Trailer zuvor. Wir sehen jetzt wirklich nur irgendwelche Sequenzen. Ich bin überhaupt nicht gehypt. Okay, er rettet eine Frau von einer Hinrichtung. Ja, okay. Und that's it.
Ja, wenn man jetzt auch sieht, wer der Publisher ist und so, ist jetzt nichts, wo man viel erwarten sollte. Mhm. Es gibt immerhin einen Publisher, das ist schon mehr als bei den meisten. Mhm. Man hat auf Steam jetzt auch noch Screenshots. Man sieht, dass man da gegen Werwölfe kämpft. Auch hier wird man wieder Monster aus der Unreal Engine nehmen, vom Assets-Marktplatz. Man kämpft in Arenen, man kann da also trainieren, ähnlich wie in Kingdom Come, um wahrscheinlich seine Werte ein bisschen zu stärken. Man hat hier links sieht man im Schnellmenü die ganzen Tränke. Es sieht sehr, sehr klassisch aus.
Oh Gott, sind das manche Screens. Das ist ja so krass, wenn du dann von dieser Sequenzgrafik mal in die echte Spielgrafik reingehst. Du wirst wahrscheinlich auch gerade Ui, aber das sieht ja Gothic-like aus, weil es einfach eine uralte Grafik hat.
Nee, genau. Das ist so ein bisschen diese Ästhetik der, ich nenne es jetzt mal 2005er bis 10er Jahre. Mm. Das ist so dieses frühe Xbox 360-Gefühl, das einen da so ein bisschen befällt. Es spielt bestimmt auch ein bisschen mit diesen nostalgischen Gefühlen. Ich persönlich mag das. Mm-hmm. Also ich habe damit kein Problem. Ich würde es mal so rum beschreiben. Ich finde es okay, wenn Spiele ein bisschen älter aussehen, wenn sie dann was Gutes mit ihrer Welt machen. Man sieht ja aber auch Reittiere und so. Und das sind so Sachen. Reittiere zu animieren, dass es nicht komplett bescheuert aussieht, ist eine absolute Kunst für sich. Das hat teilweise Ubisoft nicht hingekriegt. Ja. Und wenn dann so Indie-Spiele mit Reittieren kommen, da weiß man schon, die legen sich komisch in die Kurve später. Also das wird alles ein bisschen seltsam aussehen. Aber auch das ist okay, wenn halt Ideen da sind. Ne? Ich habe ein bisschen Angst vor der Generik da drin.
Ich sehe gerade Veröffentlichungstermin 3. Oktober 2025. Wir haben es jetzt rechtzeitig entdeckt, bevor es vergessen wird. Es kommen tatsächlich auch für PlayStation raus. Da bin ich ja interessiert.
Hä, wo bist du? Auf Steam steht einfach nur bald verfügbar.
Ja, ich bin auf dem PlayStation Store. Wir PlayStation-Menschen kriegen mehr Informationen als die Steamler. Die sind immer so kritisch gegenüber Spielen.
Okay, interessant, weil es kommt dann auch erst in den Early Access auf Steam. Das heißt, es gibt da eine Early Access Version auf PlayStation?
Das ist halt immer so eine Sache. Das ist halt ultra selten eigentlich auf PlayStation. Ich lese euch mal was aus den Features vor. Entscheidungsgestreamte Story mit mehreren Enden. Ja, sowas kennen wir. Taktische Kämpfe und Zaubersprüche mit einzigartigen Fähigkeiten. Matze ist nicht so der Zauberspruchmensch, deswegen das hätte man draußen lassen können. Ermittlungen, Spuren suchen an unheimlichen Orten. Okay, cool.
Ja, das ist erstmal an sich interessant. Mhm. Aber ist auch die Frage, also ich mag den Gedanken total. Ich spiele nie Detektivspiele, aber ich mag den Gedanken total, in so einem Spiel so ein Sherlock zu sein. Irgendwie wirklich Spuren zusammenzusetzen und so ein Gesamtbild irgendwie zu entwickeln. Aber in den meisten Spielen, also Witcher zum Beispiel, ist es ja einfach nur Lauf mit dem Hexerblick irgendwo hin. Und das hat mich immer genervt. Fand ich dann so schade, weil so ein Potenzial, irgendwelche Tatorte zu untersuchen, und dann macht der Geralt alles alleine und man könnte auch ein Schimpanse sein. Und es würde trotzdem funktionieren. Das hat mich immer so geärgert, aber also diese Fantasie ist irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob du da was empfehlen kannst.
Gerade in dem Bereich, schwierig. Also, das ist ja noch mal so ein ganz eigenes Gameplay-Element, ne, dass du Tatorte untersuchen musst und dann Schlüsse ziehen musst. Ich fand dieses eine kurze Sequenz bei Detroit Become Human, gibt es eine interessante Sequenz, wo du sogar Fehlschlüsse ziehen kannst. Das gleiche gilt für L.A. Noire, wo man, glaube ich, immer mit der falschen Perspektive reingeht, dass es ein GTA-Spiel sei. Und dann ist es ja doch eigentlich mehr was sehr mit ein bisschen Auto, eigentlich so eine Sherlock-Holmes-Story in den 1940ern in Los Angeles.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gespielt. Da ging es ja vor allem dann darum, ne, auf die Gesichtsausdrücke zu achten. Ist auch schlecht gealtert.
Das ist so lustig, weil du gehst in ein Verhör rein, dann hat die Person aber, die hat dir nichts gesagt, dann gehst du raus und dann sagt der Chef dir, nee, da gehen sie jetzt noch mal rein und quetschen die Wahrheit raus. Und das kann ja 8-mal hintereinander scheitern und ich denke mir so, irgendwie, das wird gerade immer unrealistischer, dieses Spiel, weil, ne, weil die Person ja auch brav wartet, bis ich das dann einmal richtig mache. Tatorte richtig erkunden und so, ohne dass das so ein dummes Radar-Dings ist. Nee, hast schon recht, ne?
Schwierig.
Schimpanse könnte das mit einem Detektor genauso machen.
Ja, aber vielleicht einen kleinen Geheimtipp für Leute. Ich habe jetzt neulich auf meiner Steam-Tauchtour wieder gesehen, dass bald so ein Spiel kommt, im 4. September. Das heißt Casebook 1899, The Leipzig Murders.
Oh Gott!
Spielt in Leipzig 1899 und ist ein Point-and-Click-Adventure. Ja, und da soll es eben darum gehen, Fälle zu lösen. Und angeblich kann man da auch Fehler machen und Fälle halt falsch lösen. Man muss selbst irgendwelche Beweise zusammensuchen und deuten und so weiter und so fort. Könnte ganz nett sein. Ich finde den Gedanken irgendwie schön, so im Leipzig.
Die Grafik sieht auch echt geil aus. Nicht schlecht.
Und ich habe da vor Jahren mal ein Interview mit dem Entwickler gehört. Mhm. Und da hieß es, also es sollte, glaube ich, schon ewig draußen sein. Das ist halt so ein typisches Solo-Entwickler-Projekt, das nicht fertig wird. Aber das kann ja ein gutes Zeichen sein. Wenn die Personen das neben ihrem Beruf machen, dann ist es ja da auch die Möglichkeit gegeben, dass der Perfektionismus das wirklich zu dem Spiel macht, das sie sich am Anfang vorgestellt haben. Also es gibt jetzt ja dann oft nicht diesen Zeitdruck, das rauszubringen. Deswegen habe ich da so ganz seichte Erwartungen. Es kann auch der Mega-Flop sein. Es hat einfach irgendjemand, der noch nie ein Spiel gemacht hat und haut jetzt einen raus. Interessant, wenn man Point-and-Clicks mag. Und da gehöre ich dann doch auch dazu. Doch.
Ich werfe noch einen interessanten.
Du ja auch,
schwierige Frage. Jetzt hat er diese Frage gestellt.
Er windet
ja,
sich.
Ja, das ist so schwierig. Ich möchte noch ein Beispiel einwerfen. Ihr müsst mit der Thematik klarkommen. The Darkest Files von Paint Bucket Games. Dieses Jahr erschien März 2025. Wo ihr einen, es ist nicht mal mehr nur ein Point-and-Click-Adventure, weil ihr klickt euch durch Akten, ihr müsst Verhöre führen. Und Through the Darkest of Files ist interessant. 1956, ihr spielt einen tatsächlich, existiert tatsächlich, einen Anwalt, der sich mit Fällen beschäftigt aus der Nazi-Zeit, die sogar innerhalb von Nazi-Recht, denn ja, es gab noch irgendwelche Arten von Rechte innerhalb dieser Zeit, die sogar gegen Nazi-Recht verstoßen haben. Und solche Fälle klärt er nach der Nazi-Zeit auf. Das kann ich euch, empfehlen. Kostet 20 Euro. Und finde ich interessant, weil es halt eben nicht nur Point and Click ist, sondern auch sehr viel Cross-Gens hat mit verschiedenen Spielmechaniken. Von denen stammt natürlich auch Through the Darkest of Times, das so ein bisschen taktisch, ja. Ich weiß nicht, ob man es mit Ich würde sagen, es ist wie Darkest Dungeon, nur ohne rundenbasierte Kämpfe. Falls ihr es auf sowas Bock habt, kann ich auch Warsaw empfehlen, wo ihr Warschau verteidigen müsst. Auch ein reale, existierende geschichtliches Ereignis. Und da komme ich jetzt von Hölzke auf Stötzke.
Ja, nee, aber das ist halt alles so eine Schiene, ne? Ja. So leicht stilisierte, deprimierende Spiele irgendwie. Wobei ja dann zumindest das Neueste jetzt, was du gerade empfohlen hast, ja auch irgendwie ein bisschen positiver ist, weil man dann ja dann die Leute festnimmt und so. Bei den anderen ist man ja wirklich während der Kriegszeit irgendwie damit beschäftigt, am Leben zu bleiben. Das ist noch ein bisschen negativer. Ich habe manchmal auch so, ich kann das manchmal nicht, wenn Spiele zu negativ sind. Deswegen ist das Letzte eher was für mich.
Natürlich, brauche ich immer diesen richtigen Vibe. Also am besten schaut man vorher den Lego-Movie, dann kann man diese Spiele spielen und danach muss man noch mal den Lego-Movie gucken. Genau. Gott, wir könnten da 30 Parts draus machen, merke ich. Macht mir sehr viel Spaß mit dir, Matze.
Dito.
Und deswegen, wenn euch das richtig gut gefällt, wie unsere Chemie miteinander funkt, dann schaut unbedingt in unser Talk-Format hinein. Wir haben fast das Ende gar nicht erreicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein Endlos-Format. Magst du uns noch was zu Alengard Ascension erzählen? Und ich liebe ja alle Titel, die irgendwo so pseudo-kreativ-fantasy-mäßig sind.
Finde ich, ein Titel, der sofort alarmiert. Das ist so ein Titel, wo du dir denkst, die Person, die sich den ausgedacht hat, wird keine kreativen Ideen haben.
Ist so. Das wieder ein Titel von Herbert?
Absolut. Also alles hier, auch wenn man sich's anguckt, das ist ein Herbert-Spiel. Das sieht komplett langweilig und generisch aus. Wie beschreibt man das jetzt? Man sieht halt wieder von hinten irgendjemanden mit einem Schwert laufen, er hat auf dem Rücken ein Schild und dazwischen werden irgendwelche Wörter in diesem Trailer eingeblendet wie Fight, keine Ahnung, was jetzt noch alles kommt. Irgendwelche Blitze gehen in Schwerter rein und werden dann weggeschossen. Leute werden auf Weizenfeldern niedergemäht. Ja.
Ich finde es so süß, diese Szene, wo der Bär ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, der Bär läuft auf den Armbrustschützen zu und er verliert halt immer wieder Energie mit Schadenswerte und dann hält er ganz kurz an, um eine Pause zu nehmen. Jetzt greife ich weiter an.
Schwierig. Aber man sieht hier ganz klar, hier wird wirklich auch bewusst Bezug auf so die frühen 2000er genommen. Man hat ja unten, ne, dieses Balkenmenü, hat so eine ganz typische Computerrollenspiel-Ästhetik. Das kann man vielleicht positiv hervorheben. Aber das wird nichts. Es gibt eine Demo, vielleicht spiele ich die später mal, aber eher aus Elendstourismus. Ich glaube nicht, dass das was wird.
Rest and prepare. Ah, toll. Um ein Nietzsche-Zitat abzuwandeln, wie Nietzsche meinte, ich schaute den Abgrund und der Abgrund schaute zurück. Ich schaute in dieses Spiel und Herbert schaute zurück. Er schaute aus seinem Garagenface mir entgegen.
Was ich erstmal spannend finde, aber das wird hier nicht so offensichtlich, Spiele kommen ja immer aus denselben Ländern, so gefühlt, ne? Und es wäre doch mal geil, und das ist jetzt hier halt hier der Fall, das ist aus Brasilien. Es wäre doch mal geil, so größere Spiele, die aus Brasilien kommen und die dann auch die Kultur von dort in dem Spiel verarbeiten. Sowas würde ich mir mehr wünschen, weil wenn so, sag ich mal, ein bisschen exotischere Länder, also auf Gaming-Landschaft jetzt begrenzt, ja, ne, nicht den Begriff, Spiele machen, dann hat es auch oft den Vorteil, dass nochmal andere Perspektiven in das ganze Medium reinkommen. Und die Perspektiven, die wir haben, sind so amerikanische Großstadt und so, ne? Das ist ein bisschen ausgelutscht. Deswegen habe ich immer so die Hoffnung, dass aus Südamerika mal was kommt, was Ambitioniertes, was Gutes. Aber irgendwie ist das einfach ein schwarzer Fleck. Schade.
Ja, und dann geht mittlerweile Ubisoft ja auch mal historische Settings durch, nachdem sie jetzt schon die meisten hatten. Was ich halt spannend finde, wenn es jetzt noch um Mayas geht oder so, oder Hexenverfolgung in Deutschland.
Das finde ich geil.
Spannende Themen. Es ist halt auch wiederum Ubisoft, ne? Das ist halt, dann denke ich mir wieder, das würde ich lieber mal von einem anderen Entwickler sehen, der einfach kleinere, interessantere Welten baut, als einfach wieder diese riesen Quadratkilometer Wüsten voller Assets. Ja, und ich finde, ich habe irgendwie mal Bock, eine Reihe zu machen, einfach mal sich Spiele anzugucken, die in einem bestimmten Land spielen oder aus einem bestimmten Land sind. Das sind natürlich zwei verschiedene Reihen, aber würde mich auch interessieren, wie würde denn ein RPG in Brasilien aussehen, ne? Für den Fall, dass euch das interessiert, weil ich mittlerweile auch griechische und nordische Mythologie nicht mehr sehen kann, South of Midnight, dieses Jahr erschienen, ein PS2-Spiel im Jahr 2025, das tatsächlich die Folklore und Mythen der Südstaaten behandelt. Also alles, was in Richtung Voodoo geht, kann ich euch wärmstens empfehlen für die Leute, die das auch sowas mal Interesse haben, mal in andere Welten zu gucken.
Mhm. Ja, ich habe es auch gesehen und fand, es sah eigentlich ganz nett aus. So ein typischer Zwischensnack, oder?
Ja,
das so ein Spiel, das man mal so 10, 20 Stunden spielen kann, das eine gute Qualität hat. Wahrscheinlich nichts Weltbewegendes, aber ich fand, das sah wirklich nett und sympathisch
aus. Wenn ihr wieder in unserer Fantasie mit uns an diesem Flughafen sitzt und ihr könntet Kingdoms of Amalur spielen, falls ihr 70 Stunden fest sitzt oder ihr sitzt nur 20 Stunden fest, ihr werdet nach diesen 20 Stunden denken, oh, ich habe meine Zeit nicht verschwendet, und bei Kingdoms of Amalur werdet ihr nach 70 Stunden denken,
hätte ich mal Flugzeugen beim Abheben zu
Boah, ja, das wäre
70 Stunden. Dann wüsste ich jetzt vielleicht ein bisschen was über die Marken und Triebwerke.
Das, ja, deswegen, da kann man auch, hätte man auch Freundschaft schließen können oder so. Ich liebe halt Gespräche, die man irgendwie aus bestimmten Situationen herausführt, weil man gerade irgendwo festhängt oder so, ne? Das sind so diese besonderen Momente. Was mich.
Ja, weil man hat dann mit den Personen, die man trifft, ein Thema. Und das ist ja im Alltag selten so. Wenn man Leuten auf der Straße begegnet, dann hat man kein Thema. Wenn man Glück hat, grüßt man sich, in Großstädten nicht, auf dem Dorf schon. Da macht man das, glaube ich, aber eher aus Verlegenheit, weil halt so selten Leute kommen und man weiß dann nicht, wie man sich verhält. aber da hat man dann halt so eine gute Möglichkeit, auch mit anderen in Kontakt zu kommen. Und das finde ich auch immer schön.
Das ist es, ne? Und damals, als du deine Dreamcast hattest und Shenmue gespielt hattest, hast du dir absichtlich sogar irgendwie versehentlich ein Thema gesucht, mit dem du mit niemandem drüber reden konntest.
Ja, also über Dreamcast mit jemand reden, ja, das ging
wirklich. Wir haben es ja jetzt, nachgeholt, ne?
Stimmt.
Ja. Das ist in Anbetracht der Zeit, und ich möchte es gar nicht irgendwie großartig rushen oder skippen oder so. Ich finde das total fantastisch. Matze, könntest du dir einen zweiten Part hierzu vorstellen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, hier lässt sich noch ein bisschen Saft rauspressen. Also ich glaube, zweite Stunde kriegen wir locker.
Da kriegen wir definitiv hin. Und ich finde es sehr dreist von diesem Kanal, dem wir jetzt gerade zwei Aufrufe geschenkt haben. Magic Game World, die 10 Best Games Like Gothic. Die Person hat die Liste nicht voll bekommen und hat dann diese ganzen anderen Scharlatane mit reingenommen.
Der hat vor allem vielleicht ein Spiel gut, also jetzt Best Games, der hat, glaube ich, einfach irgendeine Suchmaschine angeworfen oder hat Gothic Tech bei Steam eingegeben, kann er mir nicht erklären, dass er die Spiele alle gespielt hat und gedacht hat, das ist genauso gut oder so ähnlich wie Gothic und super.
Nee, ich glaube, der hat einfach nur die Trailer.
Aber das ist auch so ein Problem bei Listen-Content, ne? Die Leute haben die Spiele ja meistens gar nicht gespielt, wenn wir mal ehrlich sind.
Die haben nur die Trailer hintereinander geschnitten und wir haben die Trailer nacheinander bewertet. 10 Best Games like Gothic. Was ist wertvoller, diese eine Liste, die noch ein Dishonored mit reingenommen hat, oder die eine Liste, wenn man das Gothic-Gefühl haben möchte, also das Genre, nicht das Spiel, oder halt dieses Video, es war auf jeden Fall super unterhaltsam. Erzähl mir nur bitte final noch etwas dazu, weil das schon fast den größten Platz in diesem Video einnimmt. Wir können gerne über Black Frown Keep noch sprechen und Chronicles of Myrtona Akolos. Die Titel werden immer länger, gerne im nächsten Video. Gothic 1 Remake, Matze, sprich. Und lobe oder vernichte. Tue, was du tun musst, Lord Detailliebe.
Ich bin da total, ich will nicht sagen leidenschaftslos, das stimmt nicht, ich freue mich drauf. Aber ich bin da jetzt weder gehypt noch schon frustriert. Es gibt immer so Wellenbewegungen, das finde ich ganz schön, wenn man sich in so eine Community begibt und dann in irgendwelche Foren eintaucht und nach jedem geposteten Bild schlägt so die Stimmung um. Ne? Da wird so ein Monster, zum Beispiel eine Blutfliege, gepostet und alle so, oh, die können kein Monster-Design. Und dann kommt zwei Wochen später ein Goblin und dann, oh, die können es doch ganz gut. Dann kommt ein Trailer, alle, und, oh nein. Also und ich mag mich daran irgendwie nicht beteiligen. Ich finde das ein bisschen albern. Ich bin eher so gespannt, vorsichtig, optimistisch und hoffe einfach, dass es gut wird, weil, also ich sehe es auch ein bisschen so, man kriegt ja nichts genommen, also Gothic 1 existiert noch immer, es kommen Classic-Versionen raus, ist nicht davon auszugehen, dass die jetzt von Steam gelöscht werden, wie es ja bei anderen Reihen mal passiert, und ich sehe es ja zum Beispiel positiv, dass das Spiel verschoben wurde. Es wird jetzt, es sollte irgendwann mal Anfang 25 erscheinen, es wird jetzt wahrscheinlich Anfang 26 erscheinen, aber es macht nicht so den Eindruck, als wäre das in so einer Entwicklerhölle, sondern es scheint mir wirklich so zu sein, dass man da was wirklich zu Ende entwickeln will. Gothic hat ja auch gerade in der Vergangenheit Momente gehabt, wo eben Spiele rauskamen, die nicht fertig waren und wo Sachen falsch kommuniziert wurden und von Publisher-Seite. Und ich habe das Gefühl, es ist was, wo sie auch riechen, dass da potenziell Geld liegt. Ist ja ein wichtiger Punkt, der Zeit einspielt. THQ ist nicht dafür bekannt, finde ich, in den letzten Jahren leider gute Spiele rauszubringen. Erfolgreiche Spiele rauszubringen, erst recht nicht. Und ich glaube, sie wissen auch, und da sind wir jetzt wieder beim Zeitgeist, was ich vorhin meinte, vielleicht wissen die auch, dass sie eigentlich damit ein Konzept auf dem Tisch liegen haben, das erfolgreich sein kann in Zeiten, wo ein Kingdom Come 2 durch die Decke geht. Und deswegen glaube ich, wir kriegen ein ziemlich bugfreies Ding. Und das ist schon mal was wert. Ansonsten, ich habe den Trailer, die Demo gespielt. Das war voll okay. Aber am Ende des Tages zeigt sich's halt am Schluss, ne? Und ich will mich da gar nicht an zu vielen Spekulationen beteiligen.
Das war die Qui-Gon-Jinnigste Aussage, die ich je gehört habe. Ist übrigens ein Charakter aus Star Wars. Ich liebe das, solange ich diese ganzen Liner noch droppen kann, solange du noch keine Ahnung hast, wovon ich rede, bis wir alle Filme mal bewerten. Ist das der nächste Gothic-Jesus? Ist es Gothic quasi in neuer Form, tatsächlich nicht von Piranha Bytes, sondern von einem spanischen Studio? Erscheint es nächstes Jahr? Ich halte mich auch komplett raus, weil ich mittlerweile auch diese ganze Marketing-Werbungsscheiße so unnötig finde, weil ich lieber Spiele bewerte, wenn sie dann kommen. Und dieses auf Spiele freuen ist immer so ein bisschen sich auf Luft freuen oder wirklich Spaß mit etwas tatsächlich Existierendem zu haben. Das sind für mich zwei verschiedene Welten. Deswegen, auch wenn heute Abend die Opening Night genau. von der Gamescom laufen wird, ich guck's mir an und ehrlich gesagt bin ich wahrscheinlich irgendwo anders, während ich gerade Flugzeugen beim Aufsteigen zugucke, was ich dann gerne lieber täte, aber wahrscheinlich nicht kann, weil keiner gerade abheben oder ich sie nicht sehen kann. Oder ich nehme lieber mit Menschen auf, mit denen ich gerne rede, über Gothic-Klone. Wir haben ein paar gefunden und wir haben viel Schund gesehen. Und danke, Herbert, dass du uns das gezeigt hast.
Ja, ich meine, ohne Herberts hätten wir jetzt nichts zu reden gehabt. Also es ist schon auch gut, dass das alles
gibt. Danke, Herbert.
Ich habe ja auch Sympathie, oder? Ist ja auch irgendwie sympathisch. Wenn jetzt eine Person, ich finde, so komplette Überambition finde ich so ein bisschen trottelig sympathisch. Das ist, mag ich. Ist mir lieber als unterambitioniert.
Herbert, damit eigentlich meinen wir es nur gut. Bau immer weiterhin Spiele. Wir schauen uns das sehr gerne an. Wir glauben an dich. Und danke, dass du solche Podcasts möglich machst. Danke, Herbert. In diesem Sinne, danke dir, Matze, Detailliebe, dass du heute hier warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. In diesem Sinne, danke dir.
Ja, gerne. Ich hoffe, es war nicht zu laberig.
Nein.
Aber Gothic, ne, da sprudelt es manchmal
Nein, auf. Das war fantastisch.
Okay, super. Das freut mich.
Da haben wir volles Pfund aufs Maul gegeben, dem lieben Gothic-Klonen. Und bleibt gespannt, Part 2 is coming. Ich habe noch keinen Trailer für euch, aber da ihr uns zugehört habt, könnt ihr euch vorstellen, wie das aussehen wird. Bonus-Content, ihr kennt den Kram, Steady, YouTube-Kanal-Mitgliedschaften, lohnt sich wirklich mal reinzugucken. Und wenn ihr das nicht macht, dann schaut definitiv bei Detailliebe vorbei. Wenn ihr nicht sowieso schon von ihm hierher gekommen seid, willkommen in diesem digitalen Wirtshaus. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. In Life das Leben, embrace das Chaos und spielt noch mehr Spiele. Ciao.